Herzlich willkommen hier beim Chaos-Seminar vom Chaos Computer Club Ulm. Mein Name ist Alexander Banauer, hier ist noch Ansgar Wiechers und Jonathan Elberle. Wir machen heute ein Chaos-Seminar über Personal Firewalls. Grund für dieses Chaos-Seminar ist folgendes, also das kennt jeder, irgendwie die Fachpresse hin und wieder schreibt sie was, mit dem man nicht ganz einverstanden ist. Aber beim Thema Personal Firewalls wird es echt krass irgendwie ausgereizt. Da wird dem Benutzer eine Sicherheit vorgegaukelt, die einfach so nicht gegeben ist. Und jetzt ist einfach mal Zeit, ein bisschen dagegen zu halten und mal zu zeigen, was da dran ist. Wir haben jetzt hier spontan noch kurz die Folie gemacht, haben noch ein paar technische Probleme, wie immer. Also, dann wollen wir mal loslegen. Also für die Übersicht, was wir halt machen, erstmal ganz kurz Grundlagen. Damit man versteht, um was es eigentlich geht, wenn wir von Ports reden und so weiter, dürften vielen klar sein, aber wenn nicht, den will ich da nicht ausschließen, also erkläre ich ganz kurz. Dann die Funktionsweise einer Personal Firewall. Ansgar hat sich da die gängigen Firewalls angeguckt, wie die funktionieren, wie die arbeiten und so weiter, wie die versuchen, ihre Anforderungen umzusetzen. Dann gehen wir zwei Punkte, einmal Angriffe von außen, also das soll eine Firewall unter anderem verhindern, dass man von außen auf die Kiste kommt. Der zweite Punkt, Angriffe von innen, dass die Personal Firewalls auch verhindern, dass man von innen rauskommt. Gucken wir uns an, wie sie das schafft. Dann Ärger mit Personal Firewalls, was das üblicherweise für Stress verursachen kann, wenn irgendjemand wohl eine Personal Firewall am Laufen hat. Und unser Fazit am Ende, dann Fragen und Antwortteil. Es ist aber trotzdem, obwohl wir hier einen Fragen- und Antwortteil am Ende haben, wenn jemand Fragen hat, am besten gleich einwerfen. Okay, dann würde ich mal loslegen. Also Grundlagen. Kurz diese vier Punkte durchgehen. Ja, das OSI-Modell, das spezifiziert sieben Schichten und in jeder Schicht sind verschiedene Protokolle am Arbeiten, die gewisse Aufgaben erledigen. Zum Beispiel die Bitübertragungsschicht, da geht es darum, wie kriege ich ein Bit von einem Rechner auf den anderen. Und auf der Sicherungsschicht, da geht es dann darum, zu kontrollieren, ob das auf der Bit-Übertragungsschicht richtig geklappt hat. Das heißt, wenn ein Bit falsch angekommen ist, dann macht das die Sicherungsschicht und tut es dann neu senden oder so. Was für uns interessant ist, ist die Netzwerkschicht und die Transportschicht. Und was darüber ist, das ist mir ziemlich egal. Ganz oben sind zum Beispiel dann HTTP für Webpages oder FTP und so weiter. Das sind die Anwendungen. Wir konzentrieren uns hier aufs Netzwerk und auf die Transportschicht. Bei der Netzwerkschicht ist der klassische Kandidat vom Internet ist das sogenannte IP-Protokoll. Und das Internet ist auf der Netzwerkschicht einheitlich. Das heißt, das ganze Internet spricht IP. Was darunter ist, ist völlig egal. Das kann ein Glasfaserkabel sein, das können Satellitenfunkstrecken sein, das kann alles Mögliche sein. Das ist Aufgabe der Schichten drunter. Die Netzwerkschicht verlässt sich darauf, dass es unten dann funktioniert. Und drüber auf der Transportschicht sitzt dann TCP und UDP, die dann mehr Komfort erlauben wie die Netzwerkschicht. Das zeige ich euch jetzt kurz. IP-Protokoll, wie gesagt, jeder Teilnehmer im Netzwerk hat eine eindeutige Adresse. Die besteht aus bei IPv4 aus 32 Bit, das sind ca. 4 Milliarden Teilnehmer, maximal möglich im Internet. Man hat es dann aufgebaut bei IPv6, man hat gemerkt, das reicht irgendwie nicht, auf 128 Bit, das dürfte eigentlich dicke reichen eine Weile. Wichtig ist, dass das Netzwerk, das IP-Netzwerk, selbstständig weiß, wie man von einer Adresse zu anderen kommt. Da gibt es dann Routing-Protokolle, die das alles dann untereinander ausmachen. Das hat mich nicht zu interessieren, wenn ich IP verwende. Das ist das Praktische. Das heißt, ich habe immer auf meiner Abstraktionsschicht ein Netzwerk mit Adressen, quasi so wie Hausadressen, kann man sich das vorstellen. Und ich sage einfach, dieser Brief geht an diese Adresse und schicke es weg. Und das Rest macht dann die Post quasi. Wichtig ist, dass IP ist verbindungslos. Das heißt, das eine Paket hat mit dem anderen nichts zu tun. Da steht nur drin, ein Paket von diesem Teilnehmer an diesen Teilnehmer, fertig. Und es ist unzuverlässig. Das heißt, das Netzwerk darf IP-Pakete wegschmeißen. Wenn zum Beispiel irgendein Knoten überlastet ist gerade, dann darf er tatsächlich IP-Pakete einfach wegschmeißen. Darauf gibt es das sogenannte User-Data-Plan-Protokoll. Das ist einfach nur auf das IP 1 draufgesetzt. Zusätzlich zu der Hausnummer definiere ich jetzt noch ein Stockwerk quasi. Das ist dann der Anwendungsport. Es gibt 65.535 Ports und dann gibt es eben, ist dann spezifiziert, diese Anwendung läuft typischerweise auf diesem Port. Und UDP ist auch verbindungslos und auch unzuverlässig. Das heißt, es ist quasi nur eins draufgesetzt aufs IP und dass ich quasi noch zusätzlich zu deinem eigentlichen Computer noch angeben kann, welchen Dienst ich denn erreichen möchte. Ups, ja, Bitports halt. Ist doch klar. Mann. Also, TCP macht da einiges mehr, aber auch das Multiplexen auf 65.000 Ports, aber ist verbindungsorientiert. Das heißt, ich muss erst die Verbindung aufbauen und wenn die dann steht, habe ich einen bidirektionalen Datenstrom, kann auf der einen Seite Daten reinschieben, die kommen auf der anderen Seite raus und genauso in die Rückrichtung. Und es ist zuverlässig. TCP kümmert sich darum, dass es alles ankommt, in der richtigen Reihenfolge ankommt und so weiter. Das war jetzt so ganz knapp drüber, über komplette Netzwerkkrams. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir, was wir brauchen. Genau. Jetzt kommen wir zur Funktionsweise. Übergebe ich an Ansgar.
Jo, zur Funktionsweise werde ich ein bisschen was erzählen. Zunächst mal, was sollen Personal Firewalls überhaupt? Was für Ansprüche erheben die? Was wollen die eigentlich leisten? Die wollen zum einen den Netzwerkverkehr filtern, sprich gezielt Netzwerkverkehr zulassen oder eben nicht zulassen. Sie wollen zum anderen auf Anwendungsebene filtern, also bestimmte Anwendungen, sowohl Zugriff von außen auf bestimmte Anwendungen, als auch die Verbindung bestimmter Anwendungen in die äußere Welt filtern, gezielt zulassen, gezielt nicht zulassen, je nachdem. Ein weiterer Anspruch, der gerne erhoben wird, ist, dass eine Personal Firewall in der Lage ist, den Rechner im Internet zu verstecken, damit böse Hacker den nicht finden können. Werden wir später auch noch darauf eingehen, was da dran ist. Und es kommt immer mehr Zusatzfunktionen dazu. Zum Beispiel behaupten manche Personal Firewalls, dass sie persönliche Informationen des Benutzers, sei es jetzt PIN-Nummern, eine Kontonummer, die Nummer der EC-Karte, whatever, dass sie diese Informationen schützen können, damit die nicht an irgendwelche bösen Seiten zufällig oder weniger zufällig übertragen wird. Adblocking kommt bei manchen Personal Firewalls dazu oder auch ein paar andere Funktionen noch, die im Rahmen dieses Vortrags eigentlich weniger wichtig sind. Technische Funktionsweise ist, es ist nicht mehr so, dass die WinSock-DLL ausgetauscht wird, wie es wohl in Frühzeiten der Personal Firewalls war. Das ist schon mal eine positive Entwicklung, weil das ist einfach rettungslos schwachsinnig. Sondern heutzutage ist es so, dass alle Personal Firewalls, oder zumindest alle, die ich untersucht habe, Kernel-Treiber installieren, also auf Kernel-Ebene filtern. Das ist schon mal sehr praktisch, weil da kann schon mal nicht mehr jeder beliebig dran rumfummeln oder einfach eine DLL statisch zu seinem Kram dazulinken. Das Ganze wird gesteuert über einen Dienst, der üblicherweise mit Systemrechten läuft. Falls es nicht bekannt sein sollte, System ist der Benutzer, der lokal auf einem Windows-System die maximalen Rechte hat. Und die Konfiguration erfolgt über eine Benutzerschnittstelle. Das ist meistens ein separates Programm, das auf diesen Dienst zugreift und mit dem kommuniziert. In einem Fall ist es aber auch kein separates Programm. Es ist dann etwas weniger praktisch, weil das Programm dann halt eigentlich so direkt mit den Rechten läuft, mit denen auch der Dienst läuft. Und wenn man da irgendwie drankommt, dann ist es nicht ganz so prickelnd, weil man dann einfach viel zu viel Unfug treiben kann. Die verschiedenen Personal Firewalls installieren eine Reihe Registry-Schlüssel, Registry-Einträge, Verzeichnisse, Dateien, Treiber und so weiter. Und ich habe das mal jetzt ein bisschen aufgelistet in der Reihenfolge. Und man sieht, die am einfachsten gestrickte ist die Norman 1.3, die installiert die wenigsten Dateien. Ist vom Aufbau her auch relativ simpel gestrickt und relativ einfach zu konfigurieren. Die Komplexität, sowohl was die Bedienung angeht, als auch was die mitgebrachten Dateien, installierten Schlüssel und so weiter angeht, nimmt immer weiter zu. Erstaunlicherweise gehört Sonnenalarm nicht zur Spitzengruppe, das hätte ich jetzt weniger vermutet, aber naja, Überraschung gibt es immer. Einsame Spitze sind aber auf jeden Fall die Tiny, ganz entgegen dem, was den Namen vermuten ließe, mit 16.000 respektive 19.000 Registry-Schlüsseln bzw. Werten. Und an einsamer Spitze, wie vermutet, die Norton Personal Firewall mit knapp 3.500 Schlüsseln und knapp 500.000 installierten Registry-Werten. Wozu man das alles braucht, ist etwas schleierhaft, weil im Prinzip machen die auch nichts anderes als die Normen mit ihren 16 Schlüsseln und 41 Werten. Gut, diese Liste hier ist mal in gekürzter Form, also gekürzt nicht was die, einzelnen Punkte angeht, sondern nur was die Formulierung der einzelnen Punkte angeht, von der Norton Personal Firewall Funktionshomepage runtergeholt. Was hier drauf steht, ist das, was die Norton Personal Firewall angeblich kann. Und wir werden uns diese Punkte, was es denn kann, jetzt beim Einzelnen ansehen. Dazu übergebe ich wieder an Alex, der jetzt erstmal auf die Angriffe von außen auf die Personal Firewalls eingehen wird.
Also, Angriffe von außen, was gibt es dazu zu sagen? Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder Angriffe, nein, ich gehe drei Punkte durch. Einmal den Angriff direkt auf einen Dienst, der läuft, zum Beispiel einen Webserver, dann den Angriff auf die Personal Firewall, die den Webserver schützt, dann Alternativen zu diesem Konzept. Was gibt es zu diesem Angriff auf Dienste, kurz zum Erklären nochmal, also wenn in zwei Prozesse übers Internet miteinander kommunizieren möchten, also zwei Programme, dann läuft es über TCP zum Beispiel so, einer von beiden Programmen sagt zu seinem Betriebssystem, ich bin bereit, auf diesem Port eine Verbindung anzunehmen. Und dann ist der sogenannte Server und wartet jetzt im sogenannten Listen-Modus oder Listen-State. Und das zweite Programm sagt zu seinem Betriebssystem, ich möchte gerne mit diesem Rechner auf diesem Port kommunizieren. Dann macht das TCP-Subsystem den Verbindungsaufbau. Und wenn das steht, dann heißt es, okay, jetzt hast du eine bidirektionale Kommunikation und jetzt kannst du mit dem reden, was du willst. Und hier geht es darum, ich habe einen Dienst auf meinem Windows-Rechner quasi laufen. Ein Dienst, der sagt zum Betriebssystem, hallo, auf diesem Port möchte ich kommunizieren mit der Außenwelt, wenn man auch kommt. Und es gibt halt zwei Möglichkeiten. Entweder dieser Dienst ist gewollt, es soll erreichbar sein. Zum Beispiel gerade ein Webserver. Ich habe ja keinen Webserver, wenn er nicht erreichbar sein soll. Und wenn der Dienst erreichbar sein soll, dann ist dieser Dienst das Angriffsziel natürlich. Und ich kann den nicht schützen durch den Personal Firewall. Das heißt, es macht ja keinen Sinn, den Datenverkehr zu dem Webserver zu blockieren, wenn ich doch möchte, dass der Webserver erreichbar ist. Also für diesen Punkt kann der Personal Firewall einfach gar nichts machen. Und Angriffe auf Dienste ist ein komplett eigenes Kapitel. Da gibt es massenweise Zeugs, wie man Dienste angreifen kann. Aber dieses Risiko muss man eingehen, wenn man den Dienst betreibt. Da kann man nichts machen. Zweite Möglichkeit, der Dienst soll nicht erreichbar sein. Dann soll ich die Werbenachricht von den Leuten, die Personal Firewalls verkaufen, dann habe ich eine tolle Personal Firewall, die diese Verbindung auf diesen Dienst unterbinden. Dann kann da kein böser Hacker da drauf. Jetzt ist allerdings die Personal Firewall das Angriffsziel, weil die Personal Firewall muss jetzt den Datenverkehr angucken und mit dem arbeiten. Das heißt, das, was man bei Diensten kennt, dass Dienste eben verwundbar sind, genau das gleiche trifft jetzt auf Personal Firewalls zu, weil Personal Firewalls genauso Software sind, wo Fehler gemacht werden. Da gibt es einfach die typischen, also ich mache gezielte Protokollverletzungen und gucke, ob der Dienst darauf, beziehungsweise die Firewall darauf stabil reagiert. Im Sonderfall sind diese sogenannten Buffer-Overflows, wo ich Eingaben zu großer Länge mache, obwohl eigentlich gesagt wird, okay, ab 50 Zeichen ist Schluss, aber ich schicke jetzt mal mehr als 50 Zeichen und er reagiert dann ganz komisch. Und über Buffer-Overflows kann man sogar beliebigen Code ausführen lassen auf dem Rechner. Und da gibt es ein typisches Beispiel, der Wikiboom, der genau das gemacht hat. Welche Farbe dann gibt es nochmal? Da kommt nachher noch, okay. Dann wollen wir euch kurz was zeigen, was ganz wichtig ist, was Angriff auf Personal Firewall betrifft. Mach mal die Wiemann bitte. Und zwar Self-Dossing. Die Norton Firewall hat zusätzlich noch ein Intrusion Detection System. Intrusion Detection ist folgendes: Ich habe einen Rechner, der mein Netzwerk mitlauscht und den Verkehr scannt und auf bekannte Angriffsmuster hin abklopft. Und wenn jetzt ein bekanntes Angriffsmuster kommt, dann schlägt sie Alarm. Eigentlich eine ganz tolle Idee, aber in diesem Fall ist es ziemlich schlecht umgesetzt, weil, was wir jetzt gleich sehen werden, ich werde jetzt von diesem Rechner aus, der auf diesem Beamer ist, der jetzt hier gleich kommt, werde ich an diesem Rechner, der auf diesem Beamer ist, wo eine Norton Personal Firewall installiert ist, ein böses Paket schicken und daraufhin wird die was Lustiges machen. Und zwar, das funktioniert so, das habe ich vorher gar nicht erklärt, DNS, ganz kurz, das ist ein Dienst, bei dem ich Namen auflösen kann in die IP-Nummer. Weil kann sich ja kein Mensch Zahlen merken, so 16 Bit, kann sich keiner Zahlen merken. Und deswegen kann man sich Namen merken, dann gibt es einen Dienst, dann sagt man, hallo, ich kenne jetzt www.heise.de, wie ist denn bitte die IP, ich möchte ein Paket senden. Und dann gibt er mir die IP und dann kann ich mit dem reden. Was wir jetzt hier machen, wir senden ein UDP-Paket von diesem Rechner an diesen Rechner und haben den Absender gefälscht. Wir tun so, als ob dieses UDP-Paket gar nicht von diesem Rechner kommt, sondern von seinem Name-Server. Und diese Norton Personal Firewall erkennt, weil dieses UDP-Paket an den Port 666 geht, was ein bekannter Trojaner-Port ist, huch, das ist ein Angriff, und blockiert diese IP. Und ab dann kann der den Namen auflösen und ist damit vom Internet abgeschnitten. Also demonstrieren wir mal kurz. Also hast du gerade Google angesurft, oder? Ja, mach mal hier an. Oder noch nicht wahrscheinlich, dass es ein Cache ist und solche Geschichten.
Genau, also ich öffne jetzt einfach irgendeine Webseite und wie man sieht, funktioniert alles, ich scheine online zu sein. Jetzt gehe ich hin und schicke einfach mal, ich tue so, als sei ich hier der Name-Server von der vom Kids.
Also diese IP hier, das zieht man ziemlich fest, ein bisschen dunkel. Vielleicht werde ich mal hier das Licht ausmachen. Wusste ich, dass ich das da? Sieht man es besser? Also der ist irgendwie neuer, der Beamer, der bläst den voll weg. Aber, also hier ist jetzt quasi der Source-Host, da tragen wir jetzt den DNS, die IP von dem DNS-Server ein.
Und die Destination ist einfach der Rechner, der Windows-Rechner. Jetzt senden wir ihm einfach mal das gefälschte UDP-Paket. Wie man sieht, warnt er nicht, Achtung, Angriff, und er hat diesen unseren Name-Server gesperrt. Wobei das noch nicht ganz funktioniert, weil es gibt hier noch einen zweiten Name-Server.
Üblicherweise gibt es zwei Name-Server, falls einer ausfällt, kann man den zweiten rein.
Deswegen sperre ich den einfach auch mal.
Aber der greift jetzt auch an, blöderweise. Jetzt ist der auch eingetragen.
Und jetzt gehe ich mal auf web.de oder sowas.
Irgendwo, wo du nicht warst.
Und jetzt, was immer, hier steht dran, looking up for hostname und?
Und irgendwie geht nichts. Das war's. Also die Moral von der Geschichte, wer Norton First mit Firewall hat und ihm irgendein auffällt, der ist ganz schnell weg. Ja?
Eine Zwischenfrage. Die Deutsche Telekom verkauft jetzt Norton Firewall unter anderem für ihre DSL-Einmalkunden. Habt ihr denen mal jeweils ein Paket geschickt?
Also nicht. Die Frage noch kurz, damit wir das auf dem Stream auch haben, in der Aufzeichnung, dass die Telekom Norton Firewalls verkauft, ihre DSL-Einbarknoten, und ob man die da wegschießen kann damit.
Ja, das ist eigentlich kein Problem, weil die Telekom ist sehr schlau. Die versucht nämlich, ihre Name-Server geheim zu halten und ihrem Kunden einfach nur bei der Einwahl dynamisch zuzuweisen, damit sich niemand auf einen bestimmten Name-Server jetzt einschießen kann. Und deswegen ist es bei der Telekom einfach kein Problem.
Also, das war das Self-Dossing. So, gehen wir mal. Achso, was müssen wir denn? Machen wir die Beamer wieder aus, bitte. Und mute aus. So. Also, soviel zu Personal Firewall, die einen schützt. Das war jetzt nicht so direkt die Personal Firewall selber angegriffen, aber zumindest die Funktionalität, die diese Norton mitbringt, eben jetzt hier, weil es schlecht gemacht ist. Okay, Angriffe auf Dienste, zweiter Teil. Führungsfragen, Ansgar?
So, das ist jetzt dieser Bitwurm, den Alex gerade schon angesprochen hat. Für die, die es nicht kennen, kurz zur Einführung. Witty ist im Prinzip ein Proof of Concept, warum Personal Firewalls eine blöde Idee sind. Der Wurm hat eine Sicherheitslücke im Black Ice von der Firma ISS, Internet Security Systems, ausgenutzt. Version 3.6 war das. Das war ein Stack Overflow im Protocol Analyzer. Jetzt könnte man sagen, okay, Black Ice ist jetzt nicht unbedingt so die typische Personal Firewall. Das ist aber in diesem Zusammenhang irrelevant. Black Ice ist eigentlich ein Intrusion Detection System. Das heißt, das System nimmt Pakete aus dem Netzwerk entgegen, untersucht die und versucht da zu beurteilen, ob dieser Netzwerkverkehr akzeptabel oder nicht akzeptabel ist. Das ist aber genau das, was ein Personal Firewall auch tun muss, um zu entscheiden, ob sie ein Paket jetzt verwerfen will oder nicht. Das heißt, dieser Angriffsvektor, dass Code auf dem System läuft, der Netzwerktraffic untersucht und dann erst entscheiden kann, ob er den verwerfen will oder nicht, ist sowohl bei diesem Black Ice als auch bei den üblichen Personal Firewalls gegeben. Und deswegen ist dieser Witty einfach ein Proof of Concept, warum man nicht unbedingt zusätzlichen Code auf dem System laufen lassen sollte, um das System sicherer zu machen. Denn diese Sicherheitslücke, die existierte genau dann, wenn ein Rechner durch dieses Intrusion Detection System, eben durch das Black Ice, geschützt in Anführungszeichen gewesen ist und sonst eben nicht.
Gut, hier haben wir die Feature-List nochmal. Oh, jetzt sieht man das gar nicht, so was Doofes. Also, abgehakt haben wir jetzt den Punkt hier. wollen wir noch kurz... Das ist ja ziemlich ungeschickt hier. Ich muss noch... Bitte was? Ich habe keine Ahnung.
Ja, dann müssen wir jetzt ein bisschen improvisieren und
schieben. Was okay. Alternativen zu Personal Firewalls für die Geschichte Angriffe von außen abwehren ist folgendes: Wie wäre es denn einfach, wenn man die Dienste, die man gar nicht braucht, abstellt? Dann kann da nichts passieren. Und die man braucht, die müssen laufen, das Risiko muss jeder eingehen. Es ist natürlich ein bisschen ein Problem bei Windows, man sieht nicht so ganz unter die bunte Oberfläche drunter. Wie kriege ich jetzt die Dienste alle aus? Das geht zwar, aber ist ziemlich mühsam. Deswegen gibt es zwei Möglichkeiten. Angefangen hat es mit NTSVCFG.
Ja, nicht ganz. Angefangen hat es eigentlich mit einer Webseite von Frank Kaune. Der hat sich mal die Mühe gemacht und hat aus diversen Quellen zusammengeschrieben, wie man welche Dienste in Windows man jetzt deaktivieren kann und muss, damit der Rechner nach außen keine Angriffsflächen mehr bietet, dass damit nach außen keine Ports offen sind. Dann hat sich Thorsten Mann mal an diese Beschreibung drangesetzt, hat das Ganze zum Skript zusammengeschrieben, damit man es nicht jedes Mal manuell nachvollziehen muss, sondern einfach das Skript durchlaufen lässt und fertig. Das Skript kann man auf der Webseite www.ntsvcfg.de bekommen. Das werden wir, glaube ich, auch noch irgendwie in Informationen reinschreiben. Gibt es dann auf der Ulmer CCC-Homepage zum Runterladen. Und es gibt außerdem noch zusätzlich zu diesem Skript für die Leute, die sich mit Skripten oder überhaupt so mit allem, was so schwarz-weiß und textig aussieht, nicht so recht wohlfühlen, gibt es noch ein Click-and-Boot-Programm, was man einfach startet, wo man auf der Oberfläche dann auswählen kann, so ich möchte jetzt dies oder das oder jenes, und was dann die Dienste entsprechend umkonfiguriert. Das gibt es auf www.dingens.org.
Okay, also der Punkt, also eingehende Daten für die Abwehr nennt man damit wohl abgeschlossen. Jetzt kommen wir zu Angriffen von innen. Da muss ich erstmal einen Exkurs machen auf das Windows-Nachrichtensystem, weil das ist sehr interessant, da bieten sich dann ziemlich viele Möglichkeiten. Und dann gibt es zwei Punkte, einmal Leak-Tests werden die genannt, also Tests, ob die Firewall dicht ist oder ob sie was durchtropfen lässt. Und der Punkt Privilege Escalation, die Tatsache, dass der Dienst von der Firewall mit priorisierten Rechten läuft, mit privilegierten Rechten, Entschuldigung, kann man ausnutzen und diese privilegierten Rechte für sich nutzen. Das sehen wir dann. Also ich habe hier das Bild geklaut vom Volker.
Ich sehe es
gerade. Dankeschön.
Du weißt doch, lieber gut geklaut als schlecht selbst gemacht.
Ja, ja. Und schlecht selbst gemacht ist ja schon. jetzt habe ich hier... Okay, da haben wir das Bild komplett drauf. zu halten. Also,
Flucht.
So. Also zur Erklärung kurz, was hier abgeht. Das hier ist der Benutzer, der drückt auf seine Tastatur drauf und dann wird ein Interrupt ausgelöst. Ein toller Fokus. Das ist gut, ja, das ist wunderprächtig. Also diese schwierige Fleck ist mein Pointer.
Also, das ist ein unscharfer Pointer, aber du musst ein bisschen improvisieren hier.
Das ist also der Benutzer, der drückt auf seine Tastatur, dann wird ein Interrupt ausgelöst, die CPU springt in den Treiber, in den Tastaturtreiber, und diese generiert jetzt eine Windows-Nachricht. Und zwar, die steht dann quasi drin, dass diese und diese Taste gedrückt wurde. Diese Nachricht kommt in die sogenannte System Message Queue. Das ist eine Warteschlange, wo einfach alle Nachrichten hier unten reinkommen, die passieren, auch der Maustreiber tut da Zeugs rein. Und hier oben läuft dann der sogenannte System Dispatcher, der eine Nachricht nach der anderen, wow, wer ist das? Haben will. Wer? Da. Da ist es. Okay. Hier oben läuft dann der sogenannte System Dispatcher, das ist vom Betriebssystem eben ein Teil, der einfach hier über die oberste Nachricht aus der Queue rausnimmt und anguckt und guckt, für wen ist denn die und steckt die dann in die Queue von dem Thread. Jeder Thread, der auf der Windows-Kiste läuft und Fenster offen hat, hat so eine Thread-Message-Queue und die kommt dann da rein. Und da unten läuft der Thread-Dispatcher, das ist quasi jetzt in meinem Anwendungsprogramm ein Teil, der immer hier an dem, also diese Q-Point, die neueste Nachricht rausholt, die älteste Nachricht rausholt und anguckt. Und jetzt macht sie zwei Dinge. Einmal gibt sie wieder hoch an den sogenannten Translator. Das ist ein Teil, der aus zum Beispiel Key Down und Key Up macht, da ein Key Pressed. Das ist einfach so eine State Machine, die da drin abläuft. Und der erzeugt dann zum Beispiel so ein Key Pressed und tut es wieder oben rein. Und außerdem durch diesen Thread Dispatcher die sogenannte Window Proc aufrufen, das ist ein Handler von meinem Programm, das ich geschrieben habe, der jetzt eben diese Nachricht auswerten soll. Und es ist so, also soweit ist alles wunderprächtig, funktioniert auch ganz toll. Das Problem ist jetzt folgendes: hier drin gibt es kein Sicherheitssystem. Es kann jeder Prozess oder jedes Programm kann sowohl in die System Message Queue als auch in die Thread Message Queue von jedem anderen Prozess Nachrichten reinlegen. Das ist kein Bug, das ist sogar per Design so gewollt. Das ist eine spezifizierte Möglichkeit, wie Prozesse Interprozess-Communication machen können. Wie miteinander reden können. Und der Prozess hier, der kann nicht sagen, nö, ich möchte nicht von jemand anderem Nachrichten bekommen. Der kann es da nicht wehren. Der kann auch nicht zuverlässig rausfinden, von wem die Nachricht jetzt gekommen ist. Das heißt, ich kann hier im Zeugs reinschmeißen und so tun, als ob es der Benutzer war. Und das ist extrem praktisch. Zusätzlich gibt es ein Problem. Üblicherweise spezifiziert man in der Window Proc nur die, also den Händler für diese Nachrichten, die man selber behandeln möchte, und alle anderen überlässt man dem sogenannten Default Window Proc. Das ist ein Teil aus der Bibliothek, der macht das andere schon richtig. Und wenn man das alles selber schreibt, das ist sehr aufwendig, das macht kein Mensch. Und man spezifiziert halt nur, ich möchte auf die Clip-Nachrichten reagieren und ich möchte auf die Campaigns, das sind Nachrichten, die sagen, okay, mal jetzt und so weiter reagieren und möchte irgendwas machen und der Rest, das macht dann der Default. Soweit kurz der Exkurs. Ist das verstanden worden so? Gibt es da Fragen? Okay, also, und das machen wir jetzt ganz einfach. Wir tun einen User simulieren. Ich muss mal die Überschrift wieder so einstellen. So, also, ich starte ein Programm, die Firewall macht hoch. Das Programm darf nicht ins Netz und fragt den Benutzer. Mein Programm, mit dem ich Fensternachrichten versenden kann, sendet die Nachricht an das Fenster von der Personal Firewall, sagt ja, passt schon und klickt auf OK. Und das war's. Das zeigen wir jetzt mal. Machst du bitte den 1 Uhr den Beamer an? Den ausmachen hier. Also, wir haben hier wieder die Norton. Wir haben jetzt halt nur immer die Norton genommen, weil die hatten diesen schönen Effekt mit dem Self-Dossing. Und mehrere Personal Firewalls auf eine Rechnung installieren ist eine sehr schlechte Idee.
Außerdem ist immer abgefilmt.
Und außerdem. Oh, wird aufgeräumt. Ja.
Also, nur rein.
Okay.
also ich fühle das jetzt erstmal so vor, also man sieht ja, wenn ich zum Beispiel WGAP benutzen will, dann wird das anfangen zu meckern, Achtung, Risiko, will ich das wirklich? Und jetzt überlege ich mir, jetzt schreibe ich einfach ein Programm, das für mich dann da einfach auf OK klickt. Wie man sieht, funktioniert es dann und warfe ich allerdings das wieder raus, damit das schon drin ist. Okay. Habe ich hier mein tolles Programm, das sind gerade mal ein paar Zeilen und ich starte das mal.
Also dieses Send-Message hier, das ist genau der Aufruf, der sagt, nimm jetzt die Nachrichten, packst den in die Queue rein.
Genau.
Und das hast du gestartet?
Hier.
Gut. Jetzt achten, kurz blitzt es auf.
Genau. Ganz kurz aufblitzen. Und dann haben wir es ganz schnell weggeklickt.
Und der Weg hätte ich jetzt ins Netz. Und wenn das jetzt nicht der Weg war, sondern die Spyware, dann war es das mit den Daten, mit den Privaten. Also, okay, es blitzt kurz, aber ich glaube, der durchschnittliche Windows-Anwender ist daran gewohnt, dass irgendwo was blitzt, was man nicht ganz so greifen kann.
Genau. Man kann es auch unsichtbar machen. Also
ja, man kann zusätzlich, das wollte ich jetzt hier nicht noch, man kann noch mehr machen in diesem Windows-System. Ich glaube, das zeige ich noch kurz, wenn jetzt gerade das Einwand hier kommt. Machst du mal die Beamer aus, bitte? So, man kann noch mehr machen, man kann nicht nur beliebig Nachrichten hier reinstopfen, sondern man kann sogenannte Hooks installieren, quasi Funktionen, die gerufen werden, wenn hier Nachrichten rein oder rausgehen. Das heißt, ich kann hier beliebig rumfiltern. Ich kann sagen, nö, dieses Fenster kriegt jetzt nicht das Kommando, sichtbar zu werden. Und dann ist es unsichtbar. Das ist kein Problem, das funktioniert. Okay. Gut, also das war die User-Simulation. Und jetzt habe ich was gemacht. Ich habe eine www-Shell geschrieben. Das ist ein trojanisches Pferd. Das macht Folgendes. Das startet einen Internet Explorer, tut ihn dann über Fensternachrichten fernsteuern, indem er einfach User simuliert. Und die Informationen, die hin und her gehen, upsie, falsche Taste, die Informationen, die hin und her gehen, sind Base64 kodiert. Das heißt, das sind dann nur ASCII-Zeichen. Also insbesondere nur Buchstaben, Plus, Ist gleich und Slash glaub, alles erlaubte Zeichen in URLs. Und der Hinweg funktioniert so, ich surfe eine URL an und übergibt dann als CD-Parameter, so habe ich das mal gemacht, die Informationen, die ich dann nach außen bringen möchte. Und der Rückweg habe ich folgendermaßen gemacht, der Server, der Apache, der schickt halt eine HTML-Seite mit dem Meta-Refresh. Das ist einfach ein Kommando, das steht im HTML, mit drin, ein Kommando an den Browser, surf nach diesem Timeout diese Seite an. Den Timeout habe ich auf 0 gemacht, also surft er sofort eine andere Seite an. Und diese Seite taucht dann in der URL-Zeile wieder auf, damit der Benutzer weiß, wo er ist, und da lese ich es wieder aus. Also habe ich meinen Rückweg auch. Die wollen wir jetzt mal zeigen, die wir jetzt haben. Ist nur ein Proof of Concept, wo wir noch einiges rummachen, dass es ein Scheitertrojaner wird. Machen wir beide Beamer an.
So. Ich habe übrigens gerade ein automatischer auf OK-Klicker wieder ausgeschaltet, nicht dass jemand
zum Glück beschissen. Also, worum ich mich nicht kümmere, ist, wie kommt der Trojaner auf das System? Da gibt es Leute, die haben genug Ideen für sowas. Das funktioniert sehr zuverlässig. Also ich gehe davon aus, das Ding ist auf dem System. Wo hast du ihn hinkopiert, Ansgar? Wo ist denn die Headset? Hier, oder? WSH. Also, ich starte das Ding jetzt, der macht Folgendes. Ah ja, genau, das muss ich noch kurz sagen. Neue Prozesse starten wir zum Beispiel mit der Bibliotheksfunktion createProcess. Und weil das schon einige Leute vor mir auch gemacht haben, haben dann die Firewall-Leute irgendwann nachgezogen und tun jetzt da in den DLLs rumpatchen, damit sie benachrichtigt werden, wenn jemand einen Prozess starten will, dann gucken sie nach, ob der das darf. Ikerio macht das zum Beispiel. Damit war mein Trojaner erstmal wieder futsch, aber dann ist im Folge was Nettes eingefallen, und zwar, ich klicke einfach auf Start ausführen, trage dort ein, dass ich in die IE starten will, und sage dann okay, und dann geht er auf. Und das habe ich dann übernommen, das heißt, hier wäre es nicht nötig gewesen bei den Worten, aber damit es bei der Theorie halt auch funktioniert. Also, ich starte es mal, das war ganz kurz, habt ihr vielleicht gesehen. Und jetzt geht hier der IE auf und soll die Seite ansurfen. Ich brauche halt den erst, ich surfe die IP an einem Moment immer stehen. Jetzt. Also, das ist jetzt das Ganze der Refresh hier. Der surft jetzt immer an. Und jetzt gehe ich mal hier auf meinen Rechner hier und starte meine www-Shell. Nein, das war das Falsche. Doch, so viel. So, und gebe zum Beispiel dir-Kommando an. Der Poldis holt sich das dir-Kommando ab und schiebt es über die URL an den Rechner. Und bums! Habe ich das richtig? Ja, der Poldis geht weiter. Vielleicht haben wir noch was vor zu machen. Und so kann ich jetzt beliebigen Rohstoff in den Rechner machen, trotz Firewall, die läuft. Ja? Nimm mal ein Mikro. Ja?
Der Gag dran ist, dass der Internet Explorer normalerweise aufs Internet zugreifen darf, weil das ist ja eine brave Anwendung. Das heißt, der Benutzer schaltet den Internet Explorer in seiner Firewall frei. Und auf dem Weg kann man also mit jeder beliebigen Anwendung, die der Benutzer für die Firewall freischaltet, mit allen anderen Anwendungen auch ins Internet raus. Das heißt, sobald eine Anwendung raus darf, kann ich die Personal Firewall weglassen, weil sowieso jeder raus darf. Das ist der eigentliche Gag da dahinter.
Also ich brauche kein Internet Explorer unbedingt. Das geht auch mit Opera, mit Mozilla, weil die alle reden ja mit dem Benutzer. Weil deswegen sind sie ja gemacht worden. Und ja, okay. Und der Poldi lustig weiter. Und noch was Nettes an dem hier ist, ich brauche mich nicht kümmern um Proxy-Einstellungen, um irgendwelche Router oder Grusch, weil der connectet raus. Also er connectet zu ihm und nicht andersrum. Das heißt, sobald der Benutzer halt ins Internet surfen darf, war's das. Okay, wie gesagt, ist ein Proof of Concept, das Fenster ist noch sichtbar, das muss man jetzt noch Zeugs machen, dass es unsichtbar wird. Und wie ihr gesehen habt, beim ersten Mal funktioniert es nicht, aber prinzipiell, ja, das kann ich ja beliebiges Zeugs machen. Ich kann zum Beispiel sagen, ip-config, config-all und dann sagt er mir, wie denn sein Netzwerk konfiguriert ist.
Aber ich stelle mal einen anderen DNS-Server.
Kannst du das Kommando nennen?
Der bisher YouTube, glaube ich.
Achso, ja, stimmt. Genau, so kannst du natürlich, nachdem du einen abgeschossen hast, ihm wieder auf die Beine helfen. Stimmt, das ist natürlich nett. Von daher wäre es eine First-Aid-Applikation, oder? Ja, okay. Und man kann sogar beenden, wie man haben, wie besonders stolz. Zack. So. Also, okay, das war's zu dem. Von wegen, von innen nach außen geht nichts. Jetzt könnte man wieder auf die Idee kommen, naja, da kann man bestimmt wieder irgendwo das verhindern und so weiter. Kann man bestimmt machen, aber das Problem ist folgendes. Windows ist so designed, dass Fenster miteinander reden können. Wenn man da jetzt anfängt reinzugreifen, rumzuverändern, verändert man ja das System, Windows an sich. Und damit schafft man, das führt dazu, dass dann andere Programme, die auf dieses Verhalten bauen, nicht mehr funktionieren. Ich meine, natürlich kannst du eine Firewall rumpatchen. So eine Firewall kann so ein Windows-Twin zu einem Unix rumpatchen und dann passt es. Aber dann habe ich ja kein Windows mehr. Ich meine, also das ist so ein Wettrüsten, ja, wie man es überall sieht. Bloß das Nette ist, dass unsere Seite irgendwie gar nicht so viel Aufwand hat, weil dann immer halt eine andere Bibliotheksfunktion, und die geht dann, oder ich drücke auf Start ausführen und mach's so, oder. Und auf der anderen Seite, um das alle möglichen Wege abzuschotten, ich glaube, das schaffen sie nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. So, okay. Das war meine www-Shell.
Alex?
Ja?
Vielleicht soll ich noch sagen, mit welchen der Personal Firewalls deine Shell funktioniert?
Mit allen? Also wir haben schon allen
getestet.
Ja, wir haben es mit allen Personal Firewalls getestet. Punkt. So.
Erfolgreich.
Oh ja.
Nur falls sich irgendjemand interessieren sollte, also der Code, den es braucht, um den Browser auf diese Weise zu öffnen, und dann so lustig irgendwelche Seiten aufzurufen, das sind summa summarum etwa 25 Zeilen Code. Also es ist extrem aufwendig.
Das ist, was ich meine mit, wir haben es ein bisschen einfacher. Okay. Ja, was ich noch sagen wollte, es gab schon bereits vor 2 Jahren einen Trojaner, der so eine Geschichte gemacht hat, aber der hat OLE-Automation verwendet. OLE, nur ganz kurz, ist eine Möglichkeit, die Windows anbietet, mit der Programme miteinander reden können. Also so ein Internet Explorer hat eine OLE-Schnittstelle angeboten, wo man dann fernsteuern konnte. Und da konnte man auch beliebige Seiten anbrowsen. Man konnte sogar einfach sagen, Visible False oder so, dann war er weg. Hat man sich gar nicht um Hooks und so kümmern müssen. Das hat funktioniert. Nur was an dem halt netter ist, ich verwende gar kein OLE, weil man könnte einen Browser schreiben, der keine OLE-Automation verwendet. Und dann funktioniert natürlich dieser Trojaner damit nicht. Aber einen Browser zu machen, der keine Nachrichten annimmt, das ist eine schlechte Idee. Weil der funktioniert dann halt nicht, da kann kein Benutzer was eingeben.
Wenn man die Browser-exex umnennt,
bitte?
Wenn man die Browser ausführbaren Dateien umnennt, dann findet der komische Trojaner die nicht mehr.
Hoch, das ist dann ganz sicher, ja, das stimmt.
Wie managest du den Internet Explorer um?
Ja, stimmt eigentlich.
Ja, eExplorer.exe. Und da kannst du auch nicht
abdecken. Also wenn deine Sicherheit auf dem System darauf basiert, dass ich deine Exe nicht finde, dann wünsche ich dir viel Glück.
Um den Browser zu öffnen, kann man doch einfach den Standardbrowser nehmen, der dann wirklich überzeichnet ist.
Genau. Gegenvorschlag: Dieser Zugriff hier funktioniert völlig problemlos über eine Datei namens Explorer.exe. Und ich würde dir raten, diese nicht umzubenennen. Ansonsten verlierst du mindestens deinen Desktop.
Also der Einwand war gerade, dass man die Explorer.exe immer zur Verfügung hat. Und man den nicht umbenennen kann, weil sonst funktionieren grundsätzliche Sachen von Windows einfach nicht.
Ja, eigentlich der gesamte Windows-Desktop.
Was ziemlich grundsätzlich sein dürfte. So, okay. Ja, das war's dazu. Mach die Wiener wieder aus. So, ja. Also, das war die. Gibt es da Fragen zu der WWW-Scheibe, die funktioniert oder so? Also, wir werden das ganze Zeug, die ganzen. Dem ganzen Beispielcode und wir schreiben auch noch einen Datenschleuder-Artikel. Also Datenschleuder ist so das Printmedium vom Chaos Computer Club, schreibe noch einen Artikel und das packen wir alles zusammen und wenn wir das haben, so in einem Monat. Ja, ich will ja realistisch bleiben. Ich kann ja nicht die Personal Firewall-Hersteller beschimpfen, dass sie lügen und dann, also einen Monat oder so und dann kriegt ihr das alles. Auf Wunsch auch direkt anfragen, dann gibt man auch halbfertiges raus. Wenn es einen ganz dringend interessiert. Okay, damit haben wir jetzt nochmal so einen Haken hier gemacht. Internetzugriff durch Programme verhindern klappt auch nicht, leider. An diesem Punkt kurz was mir aufgefallen ist. Also ich habe mir so eine Norton Personal Firewall gekauft, damit mir keiner im Kram fahren kann. Ich würde hier geklaute Software einsetzen. Und dabei ist mir aufgefallen, ich habe bei reichelt.de, wollte ich die kaufen. Und dann stand da drin, ja, sie schützt weitgehend vor Hackern. Und so gut wie alles blockt sie ab. Und das fand ich irgendwie komisch. Ich dachte, wow, reichen, ist aber cool drauf. Hab guckt bei Symantec selber auf der Homepage. Auf Englisch steht da knallhart drin. Da kommt keiner rein und kein Hacker findet dich. Aber die deutsche Version ist tatsächlich anders. Ich weiß nicht, ob das deutsche Recht da ein bisschen eine Rolle spielt. Kenne mich nicht gut genug aus. Aber ich fand es interessant. Okay,
vielleicht gibt es einfach Leute bei Symantec.de, die DECOM Security missgelesen.
Mag sein. Okay, Privilege Escalation, Ansgar?
Ja, zu Privilege Escalation nur relativ kurz. Zwei wesentliche andere Sektoren. Einmal Fehler im Programm selbst. Das heißt, zum Beispiel Buffer Overflows, wie vorhin schon angesprochen, die dazu führen, dass man in das Programmcode einschleusen kann, der mit erhöhten Rechten ausgeführt wird, beispielsweise. Oder eine zunehmend beliebtere andere Form sind sogenannte Chatter-Attacks. Die funktionieren nur dann, wenn ein Programm Fenster öffnet. Das funktioniert so, man schickt dem Programm eine speziell präparierte Nachricht, nachdem er vorher ein bisschen Code eingeschleust hat, über andere Nachrichten, mit einer Rücksprungadresse, mit einer Adresse von der Callback-Funktion. Und das Programm ist dann einfach so nett und ruft diese Funktion dann auf.
Soll ich da ein paar Details dazu sagen?
Ja, wenn du machst, kannst du gerne ein bisschen
Details also, das funktioniert so. Es gibt eine Nachricht, die heißt WM-Timer. Das Sinn davon ist, dass die Applikation sagen kann zum System, bitte jede Sekunde will ich irgendwas machen. Und dann sage ich, installiere ich so einen Timer und dann kommt jede Sekunde, so plus minus, eine wie ein Timer, plus minus deswegen, weil die kommt in die Queue rein. Irgendwann wird sie dann bearbeitet. Also es ist sowieso so, dass es hier keine Events sind, was ein Problem ist, sondern es sind Nachrichten. Das heißt, es kommt nicht ein Ereignis, ich reagiere darauf, sondern es wird eine Nachricht generiert und irgendwann ist sie bei mir. Und es ist ja nicht garantiert, dass sie in der richtigen Reihenfolge ankommt und so weiter. Nur so viel dazu. Deswegen kann man, Windows konnte man früher ganz einfach durch wildes Rumklicken zum Abstürzen bringen, weil man dann Race Conditions verursacht hat, also Dinge, Timing-Parameter verändert hat, die Applikation einfach angenommen haben, die im Normalfall immer passen. Wenn man das System auch mit vielen Mausklicks ein bisschen belastet, dann kann es sein, er sortiert da was um oder das kommt dann zu spät oder so und dann schmiert es ab. Okay, was soll ich sagen? Die WM-Timer, ich glaube, das Mikro setzt zu langsam aus. Die WM-Timer, der übergebe ich, wenn ich es installiere, einen Zeiger auf eine Funktion, die er dann rufen soll, wenn das Timer-Event generiert wird. Also ich habe zwei Möglichkeiten, entweder der schickt mir eine WM-Timer und ich tue es in meiner Window-Proc selber handeln, oder ich gebe ihm gleich eine Callback-Funktion, die wird dann automatisch gerufen. Und jetzt funktioniert es so, ich tue erst mit einer WM-Set-Text, das ist auch das, was ich verwende, um in den IE in die URL-Zelle erst reinzuschreiben, tue ich jetzt meinen Code in irgendein Fenster reinschreiben. Sieht dann ein bisschen komisch aus, weil es ist kein Text, sondern halt Binärcode, das schreibe ich da rein. Und dann schicke ich der Anwendung eine WM-Timer mit dem Callback-Zeiger auf diesen Code, den ich eben angeschleust habe. Und da die meisten, wenn sie die WM-Timer nicht verwenden, die Default-Window-Proc aufrufen und die Default-Window-Proc netterweise genau das macht, was man soll bei einer WM-Timer, nämlich den Callback rufen, war es das. Das heißt, zwei Schritte, ich tue erst den Code reinschleusen über den Set-Text und schicke dann eine WM-Timer und dann führt er das aus. Problem bei der Geschichte ist allerdings, der Code liegt ja jetzt im Adressraum von dem Prozess und ich muss den Zeiger rausfinden, also die Adresse von dem Code. Aber ich würde sagen, ja, das ist ein bisschen ein Problem, da muss man ein bisschen rumfriggeln, deswegen ist es nicht so ganz einfach und deswegen macht es üblicherweise auch niemand Shadow-Tracks, weil es gibt einfache Möglichkeiten wie Send-Message, das ist bei weitem einfacher. Aber wenn die jetzt anfangen, das hier alles zuzunageln, dann nehmen wir halt Shadow-Tracks, was soll's. Okay, soviel zu den Shadow-Tracks.
Wie gesagt, Voraussetzung dafür ist, damit das überhaupt funktioniert, dass ein Programm erstens mit erhöhten Rechten läuft. Das ist bei Diensten unter Windows üblicherweise der Fall. Meistens mit Systemrechten, also so höher geht's nicht. Und außerdem muss es dann ein Fenster öffnen. Das sollte bei Diensten normalerweise eher nicht der Fall sein, zumindest laut Styleguides von Microsoft. Die schreiben also explizit, dass man mit Diensten bitte, bitte, bitte keine Fenster öffnen sollte. Was manche Personal Firewall-Hersteller geflissentlich ignorieren. Also es gibt durchaus Personal Firewalls, bei denen die Dienste auch Fenster aufmachen. Oder beispielsweise Dienste, Prozesse starten, die dann ihrerseits Fenster aufmachen und auch im Systemrecht laufen. Außerdem gibt es schon Möglichkeiten, wie man so eine Shadow-Attack fahren könnte, wenn es, wie Alex gerade schon gesagt hat, nicht so aufwendig wäre und man einfach viel einfachere Möglichkeiten hat. Dann, genau. Das ist eine nette Sache, die uns aufgefallen ist, als wir uns diese neuen Personal Firewall mal etwas genauer angesehen haben. So die netten Features, die das Ding hat. Aber ich glaube, da sagt Alex eher was dazu, oder macht Joe das?
Mir egal, Joe, ich auch sagen. Ja, also Joe hat uns hier geholfen, ein paar Teile, die Express zu schreiben und so weiter. Er hat aber gemeint, redet du nicht so gern, aber viel Spaß.
Okay, auch schon Bühne.
Mach das Mikro an. Ja. Okay, schön. Machen wir den Beamer mal aus hier kurz. Er bootet und bootet. Und warm.
Warm ist tolle Feature.
Bitte? Ja, hier der Datenschutz natürlich. Datenschutz hier. Klick, konfigurieren. Genau, vertrauliche Daten. Nein, noch nicht. Also ist jetzt so ein Feature vielleicht?
Ja, genau. Also, das ist ein tolles Feature, das ist dafür gedacht, dass man alle seine vertrauliche Daten zentral sammeln kann. Was das schon mal ziemlich toll ist, zum Beispiel kann ich hingehen und sage, ja, ich habe hier eine ganz wichtige PIN, das ist mein Girokonto. du hast, zum Beispiel heißt 1, 2, 3, 4, dann kann die Linie speichern und
ja, also der Punkt von dem ist jetzt, was der macht, ist, er scannt den kompletten inneren
Verkehr nach diesen Strings. Entschuldigung. Genau. Jetzt machen wir ihn die auf, falls ihr einen findet. Hier. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel, also ich habe die Pin, die ich eingegeben habe. Länge.
Komm her, bitte.
Danke. Gute Idee. Also, jetzt gebe ich zum Beispiel meine tolle Pin ein, 1, 2, 3, 4. Und wenn ich danach suche, dann kommt eine tolle Warnung, Achtung, das ist das Sinn von dem Ganzen eigentlich. Dass es finden soll, dass ich gerade diese wichtige, vertrauliche Daten senden kann. Die waren natürlich alle zentral in einer Datei gespeichert, wenn man mal ein bisschen reingeschaut und scheint man nicht im Plaintext drin zu stehen, aber was man ganz einfach machen kann, man kann die Datei rauskopieren und dann nimmt man einfach, kopiert man die in ein anderes System, das auch noch ein Firewall hat, dann öffnet man einfach die mit dem gleichen Fenster und da stehen die ganzen Daten im Plaintext drin. Das ist also ziemlich nett von Symantec, dass es uns unterstützt, die Hacker das Aussperren von Daten zentral zu sammeln. Also alle wichtigen Daten sind dann auf einen Haufen.
Man muss dann... Genau, nicht. Das können alles übrigens, die da rein und raus gehen. Das kennt ihr. Machst du den Beamer wieder aus?
HTTPS kann er nicht, kriegt er nicht auf, oder?
HTTPS nicht, das haben wir ausprobiert. Das ist ja,
ist ja klar, da kann man da reingucken.
Das ist ja gedacht, dass man was Sicheres wie HTTPS dann benutzt.
Also über einen sicheren Kanal kannst du sicheren Daten rausbringen.
Trotz Personal Firewall?
Bitte?
Obwohl man eine Personal Firewall hat?
Weil man eine Personal
Firewall hat. Obwohl man fast
sicher ist,
ja.
Bitte?
Ist es dann, wenn ich eine FTP meine Homepage zum Beispiel hochlade?
Wir haben nicht alles getestet. Hast du immer getestet mit FTP?
Dummerweise ein paar Bosch-Leitzahlen drinstehen oder so.
Achso, natürlich. Das war das Warnfenster von vorher. Wenn deine persönlichen Daten zu kurz sind, kriegst du haufenweise False Positives.
Ja, also was Norton macht, die setzt jetzt einfach eine transparente Box, die sozusagen lokal auf und scannt einfach den gesamten Transfer mit. Was auch die Auswirkung hat, dass die Geschwindigkeit so ein bisschen abnimmt. Also erstmal getestet.
Kommen wir nachher dazu.
Kommen wir dazu.
Ja.
Ja, ja, das sage ich auf jeden Fall.
Ja,
also dass er doch so lang braucht, denn er muss ja alle den gesamten Stream durchpausen und ja. Und das braucht halt mal fast doppelt so viel Zeit. Der RAM, ich habe mal 100 MB runtergeladen wie eh und habe dann so temporär 400 MB an RAM verfressen. Also. Nett.
Okay, man muss dazu sagen, diese Datei ist für nicht privilegierte Nutzer nicht lesbar. Das heißt, einfach rauskopieren über meine WW-Shell ist leider nicht möglich. Aber über eine Privilege Escalation, also wir haben eh bei den ganzen Angriffen von innen, haben wir es immer ohne Adminrechte gemacht. Weil wenn ich Adminrechte habe, ist eh langweilig.
Ah ja, zum Thema Privilege Escalation können wir vielleicht noch eine nette Geschichte erzählen. Habe ich gerade ganz vergessen. Man braucht also nicht immer nur irgendwelche Buffer Overflows auszunutzen oder Shadow Attacks zu fahren, sondern es gibt auch wunderbar schöne einfache Exploits. Zum Beispiel hatte die Outpost Personal Firewall von Admitum letztens ein. Das war gar nicht so lange her, war irgendwie Anfang des Jahres. Bei denen konnte man, die haben das Konzept, dass man ihre Personal Firewall um Module ergänzen kann, die dann so zusätzliche Filteraufgaben übernehmen. Und in dem Dialog, in dem man diese Module hinzufügt, dieser Dialog, der läuft halt mit System Rechnen. Das heißt, wenn man da mal so zum Beispiel eine lustige CMD-Ex oder so reinkopiert und die dann so in diesem Windows-Standard-Dialog ausführt, so über Rechtsklick oder so, Rechtsklick ausführen, dann haben wir halt einfach mal eine Shell mit System Rechnen. Ist auch praktisch.
Okay. Also wenn man Systemrechte hat auf dem Rechner, dann hat man komplett gewonnen. Dann kann man alles zerlegen, egal welche Sicherheitssoftware da läuft. Ich habe Zugriff auf den Kern. Ich kann Kernel-Treiber installieren, irgendwas einfach wegpatchen oder so. Also wenn ich mal Admin bin auf der Kiste, habe ich einfach gewonnen. Und deswegen ist es eine schlechte Idee, als Admin unterwegs zu sein im Netz, was natürlich die ganzen Sicherheitsexperten einfach raten. Und deswegen haben wir die ganzen Angriffe, die funktionieren alle ohne privilegierte Rechte. Nur leider dieser Teil hier nicht, da müssen wir erst eine Privilege Escalation machen, damit man die Daten kommt. Aber wenn man es dann geschafft hat, hat man es halt einfach und kann die Daten zentral abgreifen, muss nicht alles durchsuchen. Ja. Wie gesagt, vielleicht ist es verschlüsselt oder so, das haben wir uns nicht genau angeguckt, wenn ist nicht, aber es ist zumindest nicht personalisiert und deswegen bedanken wir uns mal. Ja?
Grenzt er die Daten verschiedener Benutzer?
Keine Ahnung. deine Daten will ich verschiedene Benutzer trennen. Ich habe keine Ahnung. Aber ich schätze nicht, weil es gibt nur eine so eine File. Es ist nämlich, in der File steht alles drin, was die Personal Firewall von Norton betrifft. Also nicht nur diese vertraulichen Daten, sondern die komplette Config. Das war nämlich ziemlich lustig. Der hat seine Firewall konfiguriert und ich habe mir dann dieses Teil rüber kopiert und war es bei mir auch. Also, alles zentral, ich weiß nicht, ob es pro Benutzer, ich glaube, es gibt mal die Kommando, weißt du?
So langsam. Jetzt noch. Wolltest du was zu was wolltest du sagen?
Wir müssen zu Semantics Firewall sagen, gerade zu Thema Admin-Rechte. Also, ich bin mal als User, habe ich das Interface aufgerufen, als normaler, unprivilegierter Benutzer und dann kam da einfach eine Meldung, dass ich nicht privilegiert bin, nichts ändern darf, aber ich durfte trotzdem alles senden. Das habe ich nicht ganz verstanden.
Vielleicht das war eigentlich einfach ein Bug.
Vielleicht ein Bug, vielleicht habe ich mein Firewall so misskonfiguriert, dass es nicht mehr will. Auf jeden Fall komisch.
Okay. Ja, damit wäre dieses Feature leider auch erledigt. Schade, schade. Wäre nett gewesen. Okay, also ich weiß auch gar nicht, ich verstehe es irgendwie nicht ganz, wie soll so eine meine PIN oder so auf einmal in die URL reinkommen oder so. Ich meine schon, und wenn ich es ja rauskriegen will von dem System, dann kodiere ich es halt irgendwie. Ja, Volker, was hast du eine Idee, was ist?
Ja, ich hab einen Vorschlag.
Ah, das ist ein Vorschlag. Also ich verstehe das Feature nicht ganz, außer dass es
im 12 hat. Also ich finde das Feature sehr praktisch, weil das bedeutet, ich rufe in einem Skript kurz 10.000 URLs auf meinen eigenen Webserver auf, jeweils mit einer fortlaufenden Nummer und die Nummer, die fehlt, ist die PIN des Benutzers, mit der er sein Geld abhebt.
Aber er kriegt eine Warnfenster dann. Dann hat er circa noch eine Stunde die Bank anzurufen, oder? Ja? Was?
Alex, können wir kurz Pause machen?
Ja, Kassettenwechsel kurz. Ja, das mache ich nachher bei unserem Fazit. Genau. Ärger mit Personal Firewalls. Also, ja, alles klar, leg mal los. Ja.
So ein bisschen Ärger mit Personal Firewalls hat man ja gerade schon. So Self-DOS, indem man der DNS-Server wegschießt oder so. Man kann aber auch anderen Leuten mit Personal Firewalls Ärger verursachen. Zum Beispiel ein nettes Feature ist das ICMP-Blocking. Das dient angeblich dazu, dass der Rechner im Internet unsichtbar wird und einen die Bösen. Verdammt. Ja, das kommt davon, wenn man die Technik nicht so ganz beherrscht. Wo war ich? Ah ja. Das ICMP-Blocking dient also dazu, die Personal Firewall verwirft einfach alle oder bestimmte ICMP-Pakete. ICMP ist, können wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen, ICMP, Internet Control Message Protocol, ist ein Protokoll, was innerhalb von IP liegt, also im Netzwerklayer, und dazu dient, Kontrollnachrichten auszutauschen zwischen verschiedenen Hosts, um den Netzstatus zu prüfen, gegenseitig zu signalisieren und so weiter. Man kann damit also überprüfen, wie ist der Zustand des Netzwerks, kommen Nachrichten durch, kann man den Host erreichen, muss man vielleicht die Pakete aufteilen, weil die Bandbreite, weil die NTU zu groß ist, zu klein ist von dem Host auf der Strecke und so weiter.
NTU ist der
Ja, Maximum Transmission Unit, soll man vielleicht auch noch erklären, danke Alex. Das ist die maximale Paketgröße, mit der man, die man über eine bestimmte Netzwerkstrecke übertragen kann. Gut, wie gesagt, Personal Firewalls neigen dazu, ICMP komplett zu blockieren, weil, wenn ein Host nicht auf den Ping antwortet, dann ist er einfach nicht da. Das ist jetzt leider nicht so ganz der Wahrheit entsprechend, weil ein Host ist nur genau dann nicht vorhanden, wenn der letzte Router, der vor diesem eigentlichen Host, den man angepinkt hat, zurückmeldet, Destination oder Network Unreachable, also sprich, da wo du hinpingen wolltest, da gibt es nichts. Und wenn nichts zurückkommt, dann heißt das einfach, mich gibt es hier nicht, aber ich bin doch da. Also das ist einfach völliger Schwachsinn.
Und ob nach dem Motto, ich sehe dich nicht, du siehst mich auch nicht.
Ja, genau, so ungefähr. Zusätzlich, was auch immer wieder ganz nett ist, insbesondere bei Norton, das ist also der absolute Spitzenreiter von dem Programm, die wir untersucht haben, Systemressourcen, weil die Rechner heutzutage sind derartig schnell, dass man das als Benutzer überhaupt nicht mehr unter Kontrolle hat. Deswegen muss man den Rechner also möglichst ein bisschen ausbremsen, damit er nicht irgendwie sich überschlägt und so. Und da sind Personal Firewalls also sehr gut geeignet, insbesondere Norton kann ich da wärmstens empfehlen, weil damit kann man den Rechner so weit runterbremsen, dass man auf einem nur so 2 GHz Rechner ungefähr so gut arbeiten kann, wie auf meinem 400 MHz Rechner ohne Norton Personal Firewall. Also, wer zu viele Systemressourcen übrig hat, der sollte eindeutig in Erwägung ziehen, entweder zum Beispiel, was weiß ich, Distributed Net zu machen oder halt eine Personal Firewall zu installieren.
Discovery.
Kann man auch noch erklären, das ist aber bei Personal Firewalls eher irrelevant. Das sind dann eher richtige Firewalls, wo die ihren toten Admins ICMP am Router wegwerfen.
Okay. Ja, stimmt eigentlich. Was kommt jetzt? Es ist dieser Punkt,
ja.
Computer verborgen, leider abgehakt, weil es auch verbraucht noch kein Computer.
Schade eigentlich. Okay. Was an der Stelle noch übrig bleibt, ist dann Firewall reaktivieren. Also Norton gibt zum Beispiel das Feature, dass man die Firewall zeitweise ausschalten kann, was natürlich eine super Idee ist, weil man ist dann ja super geschützt anschließend, aber okay.
Kann man zum Beispiel, nur so als kurzer Einwand, auch wieder bis so ein User-Simulationsprogramm machen. Man macht Rechtsklick, als Programm Rechtsklick und dann Sicherheitseinstellungen deaktivieren. Ja, ich bin mir sicher. Und dann war's das. Aber die Norton Firewall, die aktiviert sich dann wieder nach 5 Minuten oder so. Aber
ja.
Bis dahin ist halt.
Und das ist ein sehr nettes Feature, aber da das bei unserer oder bei Alex WWW Shell einfach völlig egal ist, ob das Ding aktiviert ist oder nicht, ist es halt so ein Null-Feature.
Also es ist quasi so ein Feature wie die GUI ist grün oder so. Was willst du dagegen machen? Ist halt so. Also wir können das nicht abhaken leider. Es hat echt Features, dicke Features, da können wir nichts machen.
Ja, mein Gott, die existieren halt und das stört uns einfach nicht weiter, weil es ist halt so, okay, können wir mitleben. Was gibt es noch? Adblocker? Ja gut, Adblocker sind ein nettes Feature, aber da die meisten Browser das mittlerweile eigentlich mitbringen, vor allem die Browser, die man eigentlich besser verwenden will, ist es jetzt die Frage, ob man dafür unbedingt eine passende Firewall installieren muss, um das zu haben. Und Live-Update? Ja gut, auch schön.
Haben uns jetzt noch nicht
genau, nettes Feature.
Also wir haben uns noch nicht genau angeguckt, ob da eine Authentifizierung stattfindet, ob der überprüft, ob jetzt das Binary, was es da reincatcht, wirklich
vor. Ja, doch, das macht er schon.
Dann macht er das.
Das macht er, ja.
Okay, also er hat es doch gemacht.
Also die Pakete, die er von dir bezieht, die werden gegen Prüfstum geprüft. Das wird schon. Und ich meine, das ist auch eine nette Idee, wenn dann irgendwann mal vielleicht so ein Bug im Programm gefunden wird, dass er sich dann auch automatisch die Updates zieht. Das ist schon ein sinnvolles Feature. Und wir haben auch gar nichts dagegen, dass er das tut, weil das stört unseren Explorer einfach nicht.
Okay.
Kommen wir dann zum Fazit. Wolltest du das ziehen, Alex?
Mir ist wurscht, das machen wir zusammen.
Ja, okay, machen wir es zusammen.
Im Duett.
Okay. Also.
Leg mal los.
Okay, ich fange mal an. Ich versuche es jedenfalls mal. Schauen. Personal Firewalls können also, wie wir gerade gesehen haben und zeigen konnten, die Aufgabe, die sie sich gestellt haben, genau gar nicht erfüllen, weil man kann die Dienste, die verfügbar sein sollen, damit nicht schützen. Die Dienste, die nicht verfügbar sein sollen, schützt man am besten dadurch, dass man sie einfach abschaltet, weil dann nämlich der IP-Stack die Verbindungsversuche darauf einfach komplett ablehnt. Zugriff auf Programme, Zugriff von Programmen nach draußen lässt sich trivial umgehen, wie gezeigt. Und Verstecken, mein Gott, ist einfach hirnrissig. Anders kann man es nicht nennen. Deswegen muss man sagen, ja, setzen 6.
Okay. dann leider eben das Problem ist, ich komme mit einer Personal Firewall neue also zusätzliche Software ins System und Software ist nun mal mit Fehlern behaftet, weil es von Menschen gemacht wird und damit erhöhe ich die Systemkomplexität zum einen, was das System insgesamt komplexer macht und undurchschaubar, aber leider bringt die eben neue Angriffsfaktoren mit rein, wie wir gezeigt haben, Beispiel vom Wiki oder vom Self-Dossing oder so. Also ist es so, dass man manche Probleme hat, weil man eine Personal Firewall hat. Und nicht, also anstatt sie einen zu schützen, gefährdet sie einen zusätzlich. Dann die Personal Firewalls, wie ich schon gesagt habe, die verändern das Systemverhalten. Die fangen halt an, im Windows rumzupatchen, damit sie die Sicherheit hinkriegen, die sie hinkriegen wollen. Und deswegen verhält sich das Windows anders wie normalerweise. Und deswegen kann es dazu führen, dass manche Dinge einfach nicht mehr funktionieren, die auf das Systemverhalten gesetzt haben.
Kann man immer wieder beobachten, in GCOM Security Misc oder GCOM Security Firewall schlagen einen wöchentlich eine Handvoll User auf, die das Problem haben, dass nach einer Installation nach Personal Firewall ihr System nicht mehr so funktioniert, wie sie sich das gedacht hatten und wie es ursprünglich wohl war. Und das Erste, was sie üblicherweise getan haben, ist, den Kram wieder abzuschalten, um zu schauen, ach ja, da geht's ja wieder. Was da noch der Schutz sein soll, ist mir nicht so ganz klar, aber wahrscheinlich verstehe ich das auch einfach noch nicht.
Okay, ja, und eben, dass es das System ausbremst, ist halt ein Nachteil, den man sich halt reinholt. Weil er halt so tief ins System reingreift und überall mitliest und mitscannt. Also unser Fazit ist, dass eben Personal Firewalls als Sicherheitssystem für Endanwender nicht geeignet sind. Und stellt sich die Frage, was kann man tun? Es ist leider so, in der Windows-Welt ist es üblich, dass man von Applikationen nur das Binary hat, also nicht den Quellcode, und eben dem Hersteller trauen muss. Man hat gar keine andere Möglichkeit. Und mit diesem Problem muss man leben, wenn man Windows einsetzt, solange die Policy nicht grundlegend geändert wird. Man muss zum einen Microsoft selber vertrauen und man muss jedem Hersteller von jeder Anwendung, die man laufen hat auf dem System, vertrauen. Und man kann das nicht, also man kann es nicht schützen, wie wir gezeigt haben. Ein zweites Problem, was hier falsch gemacht wird, hier wird der Benutzer, der doch eigentlich nur surfen will, mit Dingen konfrontiert, mit technischen Details, mit denen er überhaupt gar nichts anfangen kann. Dann kommen zum Beispiel Leute, die Usenet oder auf Mailinglisten, die meinen, meine Firewall hat einen Angriff von 127.0.0.1 gemeldet. 127.0.0.1 ist definiert als die IP vom Localhost, das heißt, du hast dich gerade selber angegriffen. Das wussten die aber nicht. Ich meine, kann man auch nicht böse sein, weil der wollte einen, der mit dem Bewegung gar nichts zu tun haben. Der will quasi so wie ein Auto einsteigen und Schlüssel rumdrehen und losfahren. Und ist mir auch egal, in welcher Frequenz seine Zylinder hoch und runter gehen und welche Seriennummer sein Rahmen hat und was weiß ich. Okay, und das ist halt das Problem, was man hier hat, dass man den User einfach mit Dingen konfrontiert, mit denen er nicht klarkommt und die Default-Reaktion ist einfach, komm, mach's weg, ich will es schaffen jetzt. Und das ist eben falsch, quasi, den Benutzer mit dieser Sicherheit, mit diesen Sicherheitsaspekten zu konfrontieren. Und das kann irgendwie nicht funktionieren. Aber wir wollten jetzt nicht nur hier so generell rumbashen, so, aha, der Benutzer sagt eh okay, wir gehen jetzt davon aus, der Benutzer macht alles genau so, wie sich das die Hersteller vorstellen, nämlich immer genau überlegen, ob jetzt dieses Programm rein oder raus darf und so weiter, und trotzdem hat man keine Sicherheit auf dem System. Okay, jetzt kommt die Argumentation, ja, aber die meisten und so weiter, bei der letzten habe ich mir das Programm installiert und dann kam ein Firewall und hat gesagt, ha, der wollte ins Netz, der darf nicht. Aber nur weil dieser Versuch geblockt wurde, heißt es nicht, dass es doch geschafft hat auf anderen Wegen. Vielleicht war das einfach das Erste, was er versucht. Und wenn das nicht funktioniert, macht es halt anders. Okay. Ich will nur was sagen, fazitmäßig?
Ja, vielleicht noch. Wer Personal Firewalls installieren will, der soll es gerne tun. Ich meine, sie sind nicht komplett sinnfrei. Man kann sie zum Beispiel als Paketfilter verwenden, wenn man ein Notebook hat, was man regelmäßig in unterschiedlichen Netzen betreibt. Wenn man bei Kunden unterwegs ist oder so, da ist es einfach lästig, im Kundennetz dann alle Dienste abzuschalten, dann das Notebook wieder mit in die Firma zu nehmen, damit alles anzuschalten, damit man es vernünftig verwalten kann im Firmennetz. Da kann ein Paketfilter schon Sinn machen, weil man den einfach, wenn man den einfach mit Profilen konfigurieren kann, und sagen kann, so, jetzt bin ich im Firmennetz, okay, die Ports sind offen, jetzt bin ich beim Kunden, das sind die Ports dazu. Kann sinnvoll sein, ist für die meisten Anwender aber im Normalfall nicht sinnvoll. Weil die meisten Anwender ihren Rechner zu Hause stehen haben, der ist einmal konfiguriert und läuft fertig. Da wird nichts umgestellt oder umkonfiguriert. Und der Aufwand, der notwendig ist, um eine Personal Firewall sinnvoll und richtig zu konfigurieren, überfordert die Benutzer einfach. Ja, im Prinzip.
Okay.
Man kann es auch noch benutzen, um zum Beispiel Anwendungen mal zu beobachten, um zu gucken, okay, telefoniert das Ding, telefoniert es nicht. Es ist zwar nicht zuverlässig, aber man kann vielleicht mal eine Idee gewinnen. Kann man auch machen, man soll sich ja nicht zu sehr darauf verlassen.
Okay, wir sind soweit durch. Ich möchte mich bedanken bei unserem Technik-Team, die sich heute den Allerwertesten ein bisschen aufgeweitet haben, um hier die Aufzeichnung und das Streaming zu kriegen. Vielen Dank. Dann danke an Ansgar und an Joe, die mir geholfen haben. Ich wollte es ursprünglich alleine machen, habe es dann zeitlich und so weiter nicht geschafft. Dann habe ich gefragt, ob wir mitmachen, waren gleich dabei. Danke an dieser Stelle. Und ja, wir sind jetzt durch mit unserem Inhalt und sind jetzt bereit für Fragen- und Antwortspielchen.
Vorsicht vor
Hell. 1, 2, 3, zu spät. Wie machen wir es mit dem Mikro? Weil die Fragen sollten wir vielleicht auch noch so lange rumspringen.
Ich würde sagen, ich gebe das Mikro hier rum, oder?
Ja, machen wir das.
Ja, dann erste Frage.
Ihr habt vorher den DAO, der den Angriff von 127.001 gekriegt hat, gebracht. Kann es nicht sein, dass es wirklich ein Angriff war und einfach die IP gespooft war? Ich meine, klar, es ist irgendwie
doof, dass er nicht selber... Das macht keinen Sinn. Wenn du angreifst, dann willst du ja üblicherweise dann die Daten rauskriegen oder reinkriegen. Du brauchst eine Verbindung. Ja. Und wenn du deine Absender-IP falsch, dann geht die Antwort von dem System an jemand ganz Falsches. Dann kannst du gar nicht bidirektional kommunizieren.
Die Antwort kann ich ja in dem Paket mitschicken und jemand freundlich auffordern, doch an, bitte an die Adresse, die ich mitschicke, innerhalb des Paketes, innerhalb vom Datenteil, die Antwort zu richten.
Okay, du kannst Folgendes machen. Du kannst kein einzelnes Paket hinschicken mit gefälschter Absenderadresse und auf dieses Paket reagiert dein Trojaner oder wer auch immer richtig und macht dann... Also quasi so als Anschalter oder so. Denke ich, dass es klappt. Was hast du, wolltest du was dazu sagen? Da war noch gerade eine Meldung.
127.01 wird nicht gemutet.
Also ah, welcher Absender?
Ja, das wird nicht
gemutet. Okay, denn das ist total lustig. Also er hat gemeint, dass ein vernünftiger Router ein IP-Paket, was eine Absenderadresse 127.01 hat, das Paket verwirft. Das wusste ich jetzt nicht. Danke.
Da muss man aufpassen, weil normalerweise wird
ja... wollen Sie ein Mikro?
Im Normalfall wird nur geroutet nach der Destination-Adresse, aber heutzutage kennen es die meisten Router trotzdem, dass man einen ganzen Flow hat. Und unsere Router sind zum Beispiel so, die meisten auf jeden Fall so eingestellt, dass auch Source hat, dass wenn man 27.01 oder irgendwelche andere vom RFC 1918 nicht geroutet wird. Aber es ist nicht, man kann es nicht voraussetzen, dass die Source-Adresse von 27.01 nicht doch noch durchkommt.
Danke. Bei dem Beispiel ging es auch nicht darum, dass es wirklich ein Angriff war oder nicht. Weil ich schätze mal, also angenommen, es geht, 99%, da geht es einfach um lokale Dienste, die halt lokal reden wollten. Ich wollte damit eigentlich nur zeigen, dass der einfach überfordert ist und ich weiß, was IP eigentlich genau ist und so weiter und nur Hilfe sucht, weil er angegriffen wurde.
Ich kann aber ein Beispiel bringen. Antivir, die Personal-Version, zum Beispiel kommuniziert lokal über TCP-Sockets und da ist es auch so, dass bei verschiedenen Personal-Firewalls am Anfang erstmal eine Meldung aufpoppt, dass dieser Dienst kommunizieren will über 127.001. Und da habe ich auch schon ein oder zweimal eine entsprechende Frage gesehen.
Ein Punkt, den die Personal Firewalls, Firewall-Hersteller immer als gutes Werbeargument haben. Jedes Paket, das von außen reinkommt, ist ein erfolgreich abgewehrter Angriff. Wenn ich heutzutage einen Rechner ans Netz hänge, habe ich ein gewisses Grundrauschen, ich habe irgendwelche Pings, ich habe irgendwelche Pakete von übrig gebliebenen Verbindungen, von irgendwelchen Rechnern, die vorher diese IP-Adresse hatten. Wenn ich mich dynamisch einwähle, ich habe irgendwelche Tauschbörsen oder ähnliche Software, die einfach mal durchprobieren, ob sie irgendwelche Dienste auf irgendwelchen Ports finden. Und was da sonst noch, irgendwelche Multicast-Pakete, wenn der Router die einfach auf allen Interfaces raushaut oder Broadcasts im lokalen Netz. Ich habe also ein großes Grundrauschen an Paketen, was auf meinen Rechner mal einfach so einstürmt. Und wenn jetzt jemand so Personal Firewall frisch einschaltet, dann kann die am Anfang erst mal ein paar Dutzend Angriffe abwehren, in Anführungszeichen, die dem Rechner normalerweise gar nichts getan hätten, weil auf meinen Rechner ja gar kein Dienst hört. Also ein Angriff auf einen Trojaner-Port abgewehrt, wenn ich den Trojaner nicht schon auf meinem Rechner drauf habe, heißt schlicht und einfach, die Personal Firewall hat das Paket weggeworfen und dafür ein hübsches Fensterchen gemalt, anstatt dass das Betriebssystem das Paket einfach stillschweigend wegwirft, weil bei mir ja niemand hört, der diese Kommandos entgegennimmt. Aber für den Benutzer hat die Personal Firewall natürlich einen Trojaner-Angriff abgewehrt. Wobei das Problem ist halt, wenn ich den Trojaner nicht drauf habe, nutzt die Personal Firewall genau gar nichts. Und wenn ich den drauf habe, haben wir ja gesehen, dann schaltet sich die Personal Firewall einfach ab oder ähnliches. Oder lässt sogar das Fensterchen hochkommen, fängt aber die Daten irgendwo schon vorher ab, wenn es auch ein Kernelmodul macht oder so. Und dann kommt der Trojaner trotzdem an seine Daten und die Personal Firewall wiegt dem Benutzer sogar in Sicherheit, dass es den Angriff blockiert hätte. Und in Wirklichkeit kommt er durch.
Jo, danke. Ich habe schon mal einen Vortrag gehalten hier bei der KIF über Personal Firewalls. Damals hatte ich noch gar keine so XMLs geschrieben und so. Ich habe so generell ein bisschen abgelästert. Und da habe ich noch einen Punkt gehabt, diese False Positives. Es gibt massenweise Zeugs, wie es passieren kann, dass die Personal Firewall einen Angriff meldet, was eigentlich gar kein Angriff ist. Und ein paar hat jetzt der Schade erwähnt, da gibt es noch listenweise Zeugs. Aber ich wollte nicht so generell schimpfen, sondern ich wollte zeigen, dass es halt nicht geht. Also,
jo, machst du eine Wortmeldung?
Ja.
Also ich komme nachher noch mit dazu, warum es manchmal sinnvoll sein kann, einen Personal Firewall zu haben, aber nicht welchen Personal Firewall. Wie sieht es denn bei euch aus? Ihr habt gesagt, die Komplexität nimmt zu, zum Beispiel. Wie sieht es aus mit einer Firewall bei XP on board? Habt ihr das auch mal gedacht? Das sind ja bestimmte Sachen, die du, von den Exploits, die ihr hier gesagt habt, die kommen dadurch da nicht durch, könnte ich mir vorstellen, ohne dass ich es genau weiß.
Ansgar, hast du doch getestet, oder?
Also die XP-Firewall habe ich nicht getestet, brauchte ich auch nicht zu testen, weil die XP-Firewall outbound genau nichts filtert.
Ja, da komme ich dazu.
Unser Exploit funktioniert outbound und ist damit auf jeden Fall durch.
Also warum ich, also ich bin hier Netzwerkadministrator und warum ich manchmal empfehle, einen Firewall drauf zu tun, kommt ganz einfach daher, dass die meisten Leute eben keinen SUS-Server haben, wo sie ihre Updates ziehen können. Das heißt, ich habe die Kisten gesperrt, weil sie aufgefallen sind. Und dann haben sie ihre Recovery-CD eingelegt und sind noch genauso verwundbar wie vorher. Wenn ich die jetzt wieder freischalte, damit sie ihre Updates ziehen, sind sie 5 Minuten später befallen. Dann mache ich im Normalfall so, dass sie ihren Firewall einschalten müssen, der on board ist. Und dann können sie ihre Updates ziehen. Also es geht in dem Fall nur darum, dass sie von außen momentan, solange sie nichts anderes machen, als ihren Update zu sehen, dass sie so lange ihre Dienste zu haben.
Da kann ich gleich eine Lösung vorschlagen vielleicht, das ist dann der nächste Vortrag beim Chaos-Seminar, das ist dann mein Vortrag, mein Thema ist dort, was kann man denn alternativ tun, wenn man keine Personal Firewall einsetzen möchte, was gibt es denn da für Alternativen und vorab vielleicht, wenn Sie Netzwerk-Admins sind, dann schauen Sie doch bitte mal auf www.dingens.org. Das ist ein Programm, das hat 44 Kilobyte. Das klickt Ihr Benutzer an und dann klickt er auf den Knopf Dienste abschalten und klickt OK. Und dann sind die Dienste, die Windows anbietet, von denen die wenigsten Benutzer wissen, dass sie überhaupt angeboten wurden, alle ausgeschaltet.
Ist dann auch der Port 445 abgeschaltet?
Der Windows-Rechner bietet dann danach keine offenen Ports mehr an.
Das Problem ist, ich kann das höchstens als CD oder als Floppy geben, weil die durchschnittliche Inkubationszeit ist bei uns hier im Netz so zwischen 5 und 10 Minuten. Das heißt, wenn der bei uns irgendwo anruft und sagt, jetzt könnte man die IP-Adresse freischalten und ich schalte die frei, dann müsste ich den praktisch schon am Telefon haben und sagen, jetzt klickst du aber da drauf. Das funktioniert also so nicht.
Also es hat 44 Kilobyte, das wäre jetzt natürlich eine Race Condition quasi. Ja, natürlich. Ich kann natürlich nur empfehlen, das Programm dann auch offline weiter zu verteilen. Übrigens, die Personal Firewalls wurden üblicherweise auch auf CDs offline weiter verteilt.
Nur kosten die oftmals Geld.
Aber das Einfache ist, wenn jemand XP-Überfahrzeuge zu entschalten, den Firewall ein jetzt gleich zum Update, ohne dass er irgendwas machen muss. Also wie gesagt, er macht eine Recovery, schaltet sein Firewall ein und dann sage ich, ich bin jemand, der gelagmeiert ist, wenn sie meinen, sie könnten sich verstecken mit ICMP. Also ich bin ein Netzadmin, ich sage zu dem Namen, man lasse das ICMP zum Beispiel zu. Aber wie gesagt, es geht nur darum, die Infektion von außen. Und natürlich ein Firewall allein bringt überhaupt nichts. Und ich hasse auch Python und Firewalls, aber ich brauche das in dem Fall.
Also ich hasse nicht, weil sie bringen auch sehr viel Spaß.
Kann ich mal gleich sagen, aber
ich möchte trotzdem unterschieden wissen, dass was Windows dort unter dem Namen Personal Firewall mitbringt, ist ein einfacher Paketfilter. Der kann, so wie Sie ihn empfehlen, sicher sinnvoll eingesetzt werden, zum Beispiel für die Zeit, bis ich soweit bin und keine Dienste mehr anbiete. Aber ich denke, man muss auch ein bisschen die Begriffe trennen, dass das hier unter Personal Firewall vorgestellt worden ist. Das ist explizit, sind das eben Produkte wie beispielsweise die Norton Personal Firewall, Outpost, Kerio, Tiny und so weiter. Die sind gemeint.
Ja, ich denke einfach, es ist ein Problem, sich durch Personal Firewalls oder so in Sicherheit zu wiegen. Oder auch durch Firewalls allgemein. Nämlich wenn dann mal die schönen Exploits kommen, wie zum Beispiel den Internet Explorer über die JPEG-Lücke angreifen. Oder jede andere Applikation in Windows, die eben dieses Native JPEG Ding nimmt, dann ist man da halt der Gelackmeiter. Und es gibt sehr, sehr viele Leute, die sich da jetzt durch Personal Firewalls in Sicherheit vor Blasto, etc. pp. Wiegen und denken, mir kann gar niemand mehr in Karren fahren. Aber wenn halt die Applikationen dahinter stehen, schrotzen, kann man halt gar nichts machen.
Ja, das ist wirklich schön, dass JPEG-Exploit ist ja, dass die Bibliothek redistributable ist. Das heißt, sie kann in beliebigen Applikationen drinstecken, unter anderem da, wo man sie eigentlich gar nicht vermuten würde, zum Beispiel WSFTP.
Als Antwort hier gerade drauf, das habe ich eigentlich vorher gesagt, dass wenn ich einen Dienst habe, der erreichbar sein soll, beziehungsweise ich jetzt einen Browser habe, der meine JPEG-Files rendert, dann habe ich einfach dieses Risiko, dass dieses Programm Fehler hat. Das habe ich auch, wenn ich Linux einsetze. Das heißt jetzt nicht, dass, also was er hier erwähnt hat, dass es ein reines Problem von Windows und dem Personal Firewall ist, es ist ein generelles Problem aus der Informatik, dass man einfach Sicherheitslücken drin haben kann. Es ist nur so an dieser Stelle, die Frage, wem ich vertrauen muss, wahrscheinlich los mit dem Mikro. Die Frage,
was hast du gut gemacht?
Ja, ja. Die Frage, wem ich vertrauen muss, beziehungsweise die Frage, was kann ich tun, wenn so ein Problem auftritt, und die Frage, werde ich informiert, dass so ein Problem existiert. Und da ist es einfach so, dass ich bei Programmen, wo ich das Binärformat, nur das Binärformat habe, eben dem Hersteller vertrauen muss, und bei Programmen, wo ich den Quelltext habe, wo es eine Community gibt, eben einer Community vertrauen muss. Und ich persönlich vertraue da lieber einer Community wie einem Hersteller mit kommerziellem Hintergrund. Stefan?
Nochmal zum Thema, was kann eine Firewall alles erkennen? Zwei weitere Möglichkeiten. Einmal, sie kann ja nur gucken, welche Anwendung was macht. Wenn Anwendungen DLLs für Plugins verwenden, sind sie wieder die Gelackmeierten, oder? Also ich meine, der Internet Explorer mit seinen Browser-Extensions, vorhin habt ihr, ich glaube, eine Firewall, glaube ich, sogar gehabt, die die Plugins nachladen kann. Wenn ich dann die Möglichkeit habe, noch eine DLL nochmal nachzuschieben.
Ja, das hängt ja immer davon ab, wie es implementiert wird. Man kann also durchaus Sicherheitssysteme dafür implementieren. So ist es nicht. Ja? Man kann da einhaken, man kann das abfangen. Bloß sinnvollerweise sollte an der Stelle eigentlich Microsoft tätig werden und ein entsprechendes Sicherheitssystem dafür schreiben. Denn an jeder möglichen Stelle, wo man irgendwas zusätzlich laden oder einhaken oder zusätzlich ausführen oder was auch immer kann, wenn man da überall als Personal Firewall sich einhaken wollte und das überprüfen wollte, es ist eine endliche Menge, von daher geht es schon, würde ich sagen. Der Aufwand wird halt beliebig groß.
Es ist eine endlich bekannte Menge.
Okay, zugegeben. Aber der Aufwand kann beliebig groß werden. Es besteht immer die Gefahr, dass man irgendwas übersieht. Das ist ein Problem. Und das zweite Problem ist, dadurch, dass man den ganzen Kram ständig überprüfen muss, wird der Rechner natürlich auch unnötig ausgelastet. Also ist der sinnvollere Ansatz, ein entsprechendes Sicherheitssystem zu implementieren, was über Privilegien den Zugriff darauf steuert. Indem man zum Beispiel ein bestimmtes Privileg erst bekommen muss, um in eine System Message Queue irgendwas einzuhaken, um da Nachrichten filtern zu können. Oder indem man ein bestimmtes Privileg braucht, um DLLs laden, in den Prozess laden zu können. Solche Sachen. Und das kann eigentlich nur Microsoft sinnvoll tun.
Ich muss noch mit zurückkommen zu dem kleinen 44 Kilobyte RAM-Programmchen von dir, wo alle Dienste abschaltet. Das, berichtige mich bitte, aber das geht praktisch nur, wenn ich standalone fahre. Wenn ich hier an der Universität bin, ich muss mir einmal Domain-Controller anmelden, ich muss einmal Browser mitmachen und so weiter, dann kann ich das nicht machen. Dann habe ich den Port 445 offen.
Das ist richtig. Es ist so, dass in einer Windows-Domäne es sogar notwendig ist, dass sich die Rechner, dass sich nicht nur der Client mit Diensten auf dem Server verbindet, sondern andersrum, sonst funktioniert es gar nicht. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, sobald ein Windows-Rechner in einer Windows-Domäne sich befindet, ist er grundsätzlich unsicher. Und es ist ganz dringend erforderlich deshalb, dass man Windows-Domänen durch geeignete Filtermaßnahmen nicht direkt mit dem Internet verbindet, ohne dass man dort weitere Maßnahmen ergreift.
Bei uns ist Port 445 natürlich im Firewall gesperrt, aber wir haben ungefähr 5000 Studenten und davon bringen 2000 ihre Laptops mit. Das sind vielleicht noch einmal besser konfiguriert wie die 1000 Laptops von den Professoren, die hier auch im Netzwerk sind. Also das ist alles gut und recht. Außerdem sollte dieses Wireless-Netzwerk so benutzt werden, dass man sich so vorkommt, wie wenn man am Arbeitsplatz ist. Also viele Leute wollen praktisch vom Schreibtisch aufstehen, wollen ein Seminar rumlaufen, wollen da weitermachen. Sprich, ich kann da auch keine Quarantänezone machen. Also das ist alles theoretisch gut und recht, aber es funktioniert halt nicht.
Ja, okay, da stimme ich dir jetzt mal in vollem Umfang zu. Es ist tatsächlich so, dass es Betriebssysteme gibt, die nicht von Microsoft sind. Viele davon sind freie Software und die haben solche kaputten Konzepte nicht.
Wenn die
Software, du hast mein Beileid.
Ja, wenn es mit den Softwarepatenten so weitergeht, wie sie es abzeichnen, dann gibt es dieses Betriebssystem bald nicht mehr, das die Alternative ist.
Danke für diesen Hinweis, dazu gab es die letzte Veranstaltung im Chaos-Seminar und danke für die Unterstützung.
Okay, ich würde sagen, dieses Thema um dieses Dingensort-Programm, das ist inhaltlich in dem Action Chaos-Seminar aufgehoben, also war jetzt okay die Diskussion, aber gehen wir mal auf Personal Firewalls zurück. Ich glaube, mal was, kannst du mal durchgehen bitte?
Habt ihr eigentlich alternative Personal Firewalls von anderen Anbietern, ich denke da so an IP-Tables, IP-Chains, auch mal getestet, geguckt, was da so geht an Exploits und Co.?
Also wenn du von IP-Tables redest, dann meinst du jetzt ein anderes Betriebssystem als Windows, schätze ich mal. Und IP-Tables erhebt nicht den Anspruch, den die Personal Firewalls erheben. IP-Tables ist ein Paketfilter und macht seine Arbeit als Paketfilter gut. Es kann natürlich sein, dass es Exploits gibt in dem IP-Table-System, die man dann ausmerzen muss und so weiter. Wie gesagt, keine Software ist sicher. Aber IP-Tables und so weiter haben wir überhaupt gar nicht angeguckt, weil die lügen einen ja nicht an. Und uns ging es halt darum, aufzuklären, dass Personal Firewalls nicht das sind, was uns gängige Security-Unternehmen glauben lassen wollen.
Der Punkt ist aber der, es ging nicht darum, ob es möglich ist, auch Paketinhalte zu filtern. Das funktioniert schon, dafür kann man auch Personal Firewalls verwenden. Sondern der Punkt ist, Personal Firewalls behaupten, sie können auf Anwendungsebene filtern, sie können vor allem vom Rechner ausgehende Verbindungen filtern und das können sie eben nicht zuverlässig. Eigentlich können sie es eher zuverlässig nicht, wie Alex uns das Exploit gezeigt hat.
Sonstiges? Fragen noch? 4321.
Keine weiteren Fragen?
Okay, dann machen wir mal das Video aus.